Wir sind da bei Briefe an junge Anwältinnen und Anwälte. Wir haben das erste Kapitel gelesen. Wie hast du es gefunden, Nina?
Es ist spannend, weil es so gar nicht mies ist. Darum habe ich es eigentlich noch spannend gefunden. Also gar nicht mies, zumindest was die Helden anbelangt. Sonst so die Anekdote habe ich dann wieder recht amüsant gefunden. Teilweise.
Also seine Grundthese ist ja, Juristen verlieren grosse Namen.
Ja.
Stimmt das?
Ich kann ja nicht für alle reden. Und vielleicht ist es in Amerika noch ein bisschen anders, was ich mir schon vorstellen kann. Aber ich glaube, in der Schweiz haben wir die Tendenz, dass das nicht so ist. Aber ich rede, also ich kann es nicht, sagen wir es mal so.
Ja, aber ich glaube, es stimmt bei uns auch nicht. Ich meine, wir kennen ja zum Beispiel Bundesrichter nicht, außer man kennt sie sonst schon. Aus den Strafverfahren, wo sie vielleicht noch auf kantonaler Ebene tätig sind. Aber wir haben ja nicht so eine Talentförderung im Sinn von, das grösste Highlight in einer Juristenkarriere ist Bundesrichter werden. Oder das grösste Highlight ist Staatsanwalt werden und so ein Karriereding, wo am Schluss die besten Juristen dort landen. Das haben wir ja in der Schweiz nicht. Und ich glaube, von dem her kommt es, dass man quasi die Leute, die man bewundert, ein bisschen überall zusammensuchen muss.
Also ich glaube schon, dass Einzelpersonen genau diesen Weg anstreben, um das höchste Bundesrichter zu werden, oder das höchste Staatsanwalt oder leitender Staatsanwalt. Aber nicht so das grosse Gros. Alle von der Uni werden in den einen oder anderen Weg hineinwerfen. Ja.
Es ist dann wichtiger, in welcher Partei bist du und wer portiert dich, dass du die richtigen Leute kennst. Aber nicht, das ist jetzt die Leuchtzentrale im Strafrecht und wird darum auf einer strafrechtlichen Abteilung Bundesrichter.
Gut, aber das ist hingegen, sagt er ja doch auch. Er tut ja dann auseinander, das greife ich ein bisschen vor, aber er nimmt ja dann auseinander, dass jeder Held eben doch nicht nur Heldeneigenschaften hat. Und bei ihm ist er doch auch, er anerkennt das schon auch, dass er sehr politisch ist, bis du dann kommst, wo dann eben kannst ein Held sein, Strich irgendwie Richter am Supreme Court oder so.
Eben, das ist ja auch sehr politisch. Also zuerst
also auch dort ist es politisch, nicht nur bei uns.
Eben, es muss mal jemand sterben, es muss überhaupt einen Sitz frei werden. Und dann ist gerade irgendeine politische Richtung an der Macht. Und dann musst du gerade auch noch ins politische Programm passen, dass du dann wahrscheinlich portiert wirst.
Ja, und die richtige Familie und so.
Also wir sind uns einig, ich glaube, in der Schweiz haben wir die Helden-Epos nicht in der Juristenszene. Aber es gibt ja Leute, die einen prägen. Hast du im Studium jemanden gehabt, der dich geprägt hat?
Nein, ich hatte Professoren, die mir ein Fach allenfalls spannender gestaltet hat, als ich erwartet habe. Und ich dann auch gerne da bin. Aber nein, weil es wird dir ja nicht gelernt, was wir machen. Also.
Eben, Strafverteidigung ist kein Fach, sondern Strafrecht wird gelernt als Rechtsmaterie.
Ja, ja, Strafrecht und Strafprozess. Das schon, aber was das heisst, das ist ja sehr auf einer theoretischen Ebene und nicht auf einer Praxisnähe. Und auch, wenn es immer mehr ist, Bestrebungen gibt, glaube ich, in die Richtung. Und wir haben schon auch Übungen gehabt, aber so wirklich, was das heisst, wenn das dein Job ist, das weisst du durch die Übungen nicht.
Es ist sehr lange her bei mir, aber ich glaube, dass das juristische Denken hat einem am Anfang, so wie es meine Erinnerung ist, einem wirklich widerstrebt. Und dann musst du so wie Klick machen, dass du dich nicht mehr dagegen wehrst und dich wirklich auf das einlässt und das juristische Denken wie annimmst. Ich habe das am Anfang ein bisschen wie eine Gehirnwäsche empfunden. Und wenn du es dann einmal hast, kannst du dir gar nicht mehr mal vorstellen, dass du so einen Widerstand gehabt hast. Und das zu vermitteln, was wirklich juristisches Denken ist, gibt es dann schon den einen oder anderen, wo mir das deutlich näher gebracht hat.
Ja, mag durchaus sein.
Weißt du ein bisschen, von was ich rede?
Was du meinst, aber ich habe jetzt das irgendwie nicht aktiv wahrgenommen bei mir. So jetzt fange ich an, das juristische Denken verinnerlichen und du nicht dagegen ankämpfen. Und das hat mir jetzt der XY können so überbringen, dass ich das jetzt besser kann oder kann. Also mag sein, aber ich habe es nicht wahrgenommen.
Also mir ist zum Beispiel jemand geblieben, aber das ist natürlich jetzt rein völlig willkürlich jemand rausgegriffen. Ich glaube, ich hatte Übungen gehabt beim Ackermann. Und ich glaube, das war so eine Übung, wo ich habe vor allem Übungen besucht. Und das war so eine Übung, wo ich wirklich gedacht habe, wow, ja genau. Das ist super juristisches Denken. Oder auch zum Beispiel im Verwaltungsrecht bei der Weber-Dürrler. Oder auch in einem Rausch. Weißt du, so einfach hochsystematische, genaue juristische Denkerinnen und Denker, die einem die ganze Methodik auch mitgegeben haben.
Ja, ja. Das ist so der Gesamt, also für mich ist das eher so ein bisschen der Gesamtheit passiert, nicht bezogen auf Einzelne.
Ja, weißt du, es ist so lang her, so lang her. Ich kann es auch nicht sagen, oder? Und es hängt ja dann auch immer noch ab, wie gern hat man ein Fach.
Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel lustig. Mein Lieblingsprofessor war das Fach, das ich nicht gerne hatte. Und am Schluss ist es, also ich habe es schon gerne gehabt, aber es war match entscheidend eher. Ja, nein, das finde ich einfach genau nicht. Ich finde, ich kommt darauf an, wer es lehrt.
Also wir haben zum Beispiel Römisch Recht, mein absolutes Lieblingsfach. Nina dreht gerade die Augen. Mein absolutes Lieblingsfach. Und wir haben Doppellesung gehabt. Zum einen der Weimar Alte Schule. Also jede Klage musste man kennen. Und klassische römische Rechtswissenschaft. Und parallel hat Vögen gelesen, Marie-Therese Vögen, wo das viel mehr mit heutigem Praxisbezug gemacht hat. Also sie hat zum Beispiel irgendeine Aktion genommen und hat es dann zum heutigen, also weiß auch nicht, Aktio Reivindicatio und heute Eigentumsklage. Weißt du, wie ich meine? Die hat das wirklich parallel nebeneinander gesetzt und quasi auch gezeigt, wie viel von dem römischen Recht ist heute noch oder wieder lebendig. Also zwei komplett verschiedene Ansätze, aber man konnte leider nicht beide parallel besuchen, also nicht beide gleichzeitig besuchen, weil sie ja gleichzeitig gelesen worden sind. Aber in sich zwei völlige Kosmos, die sie aufgemacht haben. Und ich bin dann zum Weimar, weil einfach die Vögel komplett überlaufen waren an Studentinnen und Studenten. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, es hängt unglaublich viel davon ab, eben wie gerne man ein Fach hat und wie sehr man sich dann auch wirklich interessiert.
Eben, glaube ich nicht. Oder nicht nur.
Aber ich hatte das Glück, ich bin dann ein Jahr auf Berlin studieren. Jetzt habe ich, wirst du nicht glauben, wieder römisch Recht besucht.
Ja, das glaube ich fast nicht.
Also, dort habe ich auch wieder römisch Recht besucht. Und dann hat Vögen einen Gastvortrag gehabt. Und sie hat ja eine ganz spezielle Theorie zu den 12 Tafeln. Sie sagt, die 12 Tafeln hat es gar nie gegeben, sondern das ist eine Fiktion. Und es ist eine Fiktion erfunden vom Cicero. Also, hochintelligente, hochspannende These. Und diese These ist sich auch vertreten in Berlin. Und unser Professor hat sie dann schon angekündigt, jetzt käme dann etwas sehr Spezielles. Und das hat dann weitere heftige Diskussionen gegeben. Zuerst einmal beim Vortrag von der Vögen selber, aber auch im Nachgang hat sich natürlich der Professor dann nicht nehmen können, sich gegen das zu verwahren, gegen die wilde These von der Vögen. Aber eben das ist das wilde Denken, weißt, aus der Box rausdenken und so wirklich einen Kern wollen gehen. Und das hat natürlich dann auch viel so Selbsterfüllendes. Also du hast einmal ein Brösmel, ein Brösmel, du tust natürlich dann alles auf das hin interpretieren. Aber spannender als jeder Krimi. Sie hat ein Buch zu dem geschrieben. Ich tue es verlinken. Es ist das beste juristische Buch, das je geschrieben worden ist.
Gut, wir sind bei einem anderen Buch, bevor du da über Cicero und alle...
Gut, also. Der Dershowitz sagt, also quasi, man hat eine Ambivalenz im Beruf. Und das führt zu einem Bedürfnis nach Orientierung und das kann, er gibt von kann, zur Überhöhung von Vorbildern führen, wo dann aber, du hast es vorher vorweggenommen, in spätere Enttäuschung mündet. Und ich glaube, ob jetzt die These stimmt, hängt ein bisschen davon ab, ob man im Beruf wirklich nach Orientierung sucht oder nicht.
Ja, man muss definieren, was heisst Orientierung. Wenn du irgendwie willst, einen Held an der Spitze und ich will so werden wie der, dann gibt es vielleicht schon Orientierung, welchen Weg dass du vermeintlich einschlagen musst. Aber du hast ja auch Orientierung. Ohne dass es eben, ist eine Frage. Du hast Hero übersetzen mit Vorbild oder mit Held. Oder? Also ein Held wäre für mich, ich weiß auch nicht. Oder man könnte meinen, ein Held ist ein Strafverteidiger, der ihn nur Freispruch rausholt. Kann man sagen, ist ein Held. Ist das gleichzeitig auch ein Vorbild? Ma.
Da hat er auch ein Beispiel von einem Anwalt, den er bewundert. Und dann erfahrt er im Nachhinein, dass er irgendjemanden bestochen hat, um irgendeinen Fall zu gewinnen.
Jede Menge hat er bestochen. Oder das Gericht und Zeugen und ja.
Dann ist mal die Frage, wie das funktioniert. Also ich glaube, in der Schweiz ist das mir noch nie begegnet. Aktive Bestechung. Schweizer Justiz. Ein Staatsanwalt, ein Gericht. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, kann ich mir vorstellen.
In meiner Welt existiert das nicht.
Schön. Ich hoffe, es ist nicht so.
Oder er verurteilt dann das Beschissen im Rahmen des Spiels, wenn man jetzt das als Beschissen übersetzen will. Und er sagt, es ist sogar dann verwerflich, wenn es einem Ausgleich dient. Also sagen wir, die Gegenseite beschisst. Oder die Richter einfach noch urteilen. Und selbst wenn du auf das reagierst, indem du halt dann zu nicht legalen Mitteln greifst, um eben so Ungerechtigkeiten auszugleichen, selbst dann findet er das verwerflich.
Also viel mehr. Für mich sagt er, als Anwalt darfst du dich diesen Möglichkeiten nicht bedienen. Und wenn du dich dann bedienst, dann musst du, also er tut es ja so ein bisschen anstellen, dann musst du austreten als Anwalt und bist dann halt irgendwie in der Revolte revolutionär in dieser Sache, wo du kämpfst dafür. Aber du kannst nicht mehr als Anwalt agieren. So verstehe ich ihn.
Das ist natürlich schon das Problem. Also wir als Anwälte sind Teil von einem System. Also wir glauben ja an das Rechtssystem. Zumindest spielen wir da mit.
Ja. Ja, wir sind Teil davon, ja. Also wir sind Teil davon und schauen eigentlich, dass das System eingehalten wird. Und wenn wir auch anfangen, uns nicht an das System halten, ja, wer, also, sei mal dahingestellt, aber er sagt, dann bist du nicht mehr Teil von dem, nennen wir es Spiel, oder? Also jeder hat seine Aufgabe, sei es Gericht, sei es Staatsanwaltschaft, sei es Polizei, sei es wir. Und wenn wir uns auch nicht mehr an die Regeln halten, die wir eigentlich wollen, dass sie gehalten werden, dann wird es schwierig, dann haben wir nichts mehr in dem Spiel zu suchen. Das Lustige ist, er kommt ja an dem Punkt, weil seine Helden sich alle so gröber nicht an die Spielregeln halten oder sonst irgendwie ganz spezielle Ansichten haben, sei es privat oder politisch oder sonst was. Also, für mich ist eigentlich der Brief an junge Anwälte mit «Wähl deine Helden mit Vorsicht» ist, wie kommst du auf die Idee, überhaupt einen Held zu haben? Weil jeder hat ja, also zumindest seine haben ja offensichtlich überhaupt nicht viel mit Helden zu tun. Am Schluss hat er auch noch einen, der für ihn ein Held ist. Aber alle anderen sind also jetzt nicht so heldenhaft.
Also wo ich ihm folgen kann, er sagt, man soll Urteile nicht ehrfürchtig schlucken. Aber das ist ja unserem Job immanent. Also es gibt Urteile, die man findet, die wirklich sich reiben an den Widersprüche rausschaffen und dann die auf einem hohen Niveau diskutieren. Dann hat man Ehrfurcht. Nein, Ehrfurcht vielleicht nicht, aber dann findet man, okay, wow. Das ist jetzt wirklich, also ich liebe es, wenn meine Argumentationen in einem Urteil besprochen werden auf einem höheren Niveau. Egal, ob man mir dann recht gibt oder nicht recht gibt. Mhm. Aber so Urteile, wo man ehrfürchtig davor sitzt und denkt, wow, da hat mich jetzt jemand entzaubert oder wow, da hat jemand den Fall wirklich, wirklich durchschaut, das ist ja sehr selten.
Ja, aber ich glaube, da ist ja, also ich gebe dir total recht, aber eben, wir kommen ja gar nicht an den Punkt, dass wir einen Richter so hoch setzen, dass wir mit Ehrfurcht das Urteil lesen.
Eben, das liegt ja an der Rolle des Strafverteidigers wahrscheinlich per se. Der ist ja im Widerspruch angelegt. Also ich fände es noch komisch, wenn ich im Widerspruch angelegten Beruf habe und gleich voll Ehrfurcht vor Gericht stehe. Also dann hast du ja wahrscheinlich nicht den richtigen Job gewählt. Es hat nichts mit Geringschätzung zu tun, gell? Das versteht man schon richtig. Also, es geht einfach darum, erstarrst vor Ehrfurcht, wenn es dort vorne so heißt, schuldig, oder wächst in Widerspruchsgeist und sagst, nein, wieso, oder? Erklären wir jetzt das wirklich. Er sagt ja auch, okay, ja nicht ehrfürchtig schlucken, und zwar, weil er sagt, auch Richter tägen mitunter interessengeleitete Urteile. Und er bringt dann das Beispiel Al Gore, Bush beim Stoppen von der Stimmenauszählung, glaube in Florida. Gut, eine hochpolitische Frage. Mhm. Und dass da vielleicht nach politischer Präferenz das anders siehst, je nachdem, wer da im Nachteil ist beim Auszählen. Aber meinst du, das gilt per se für das Rechtssystem auch bei einem normalen Straffall?
Also was meinst du? Gilt das?
Dass persönliche Präferenzen derart stark reinspielen, dass du das zurechtbügst.
Ich glaube, das kann sein. Ich glaube, so viel gibt es ja.
Aber weißt du, zurechtbügen, cheaten heisst, bewusst zurechtbiegen, dass du dann bewusst einen Schuldspruch stellst, weil es eben die und die Eigenschaft hat. Und das glaube ich nicht.
Also das Recht biegen?
Nein, den Fall anbiegen. Weißt du, ich habe ja die These, ich kann einen Schuldspruch wie auch einen Freispruch in der Mehrheit der Fälle genau gleich gut begründen. Aber wenn du in ehrlicher Überzeugung urteilst, dann hast du vielleicht irgendwie irgendwelche Bias oder irgendwelche Bestätigungsfehler in deinem Urteil.
Ja.
Aber dann bist du nicht bewusst, dass du den Fall so andrehst, obwohl du denkst, er ist eigentlich unschuldig, ich drehe es jetzt in einen Schuldspruch. Das glaube ich nicht, dass das passiert.
Also ich habe jetzt gerade ein Urteil in meinem Kopf, das ich dir leider widersprechen muss. Wo ich überzeugt bin, dass man das gedreht hat, warum auch. Mir nicht verständlich, aber doch. Ich glaube, es ist sehr selten, aber ich glaube, es gibt es.
Also es kann sein, dass du bei Fällen mit medialer Aufmerksamkeit vielleicht Angst hast vor der eigenen Courage. Zum Beispiel, weißt du, der Vergewaltigungsfall in Plaisur, wo das soll, ein Verwaltungsrichter seine Praktikantin vergewaltigt hat. Da ist ja dann der öffentliche Druck derart stark geworden. Und dann gibt es ja so ein Urteil, wo man beide Seiten nicht versteht. Er wird schuldig gesprochen, erstinstanzlich, noch nicht rechtskräftig, aber zu einer sehr geringen Strafe verurteilt. Und ich glaube, das ist ein Mechanismus, wo viel passiert, dass du nicht richtig weißt, ist es oder ist er nicht. Und dann sprichst du ihn schuldig, obwohl eigentlich im Zweifel müsstest du unschuldig sprechen. Aber in der Strafe machst du es so, dass du davon ausgehst, mit dem kann er gerade noch leben. Oder? Es gibt eine bedingte Strafe.
Ja.
So, weißt du, so Zwitterlösungen gibt es. Es ist eben nicht schwarz-weiß die Wirklichkeit, sondern oft auch grau. Und ja, so wirklich sicher zu sagen, jemand war es, ist eigentlich unendlich schwierig.
Ja.
Jetzt, wenn du seine Thesen liest, das haben wir dann auch noch gefragt, wie spiegelst du jetzt das auf seine Fälle?
Ist noch schwierig zu sagen.
Also weißt du, er bringt dir dann auch das Beispiel mit dem Ghetto, mit jemandem, der reingeht als Journalist und sogar sein Leben riskiert, um darüber berichten.
Das ist sein einziger Held.
Das ist sein Held. Und spiegelt es dann irgendeinem Berater vom Roosevelt, der dann das eben am Roosevelt scheinbar nicht weitergegeben hat, weil er nicht wollte Freundschaft und Einfluss riskieren. Und erst durch das, durch so ein Beispiel, steht es natürlich der Moral schon sehr, sehr hoch.
Ja, gut, das ist ein bisschen alle, die er genannt hat. Also er hat ganz viele Vorbilder oder Helden gehabt und dann haben die, sei es eben mit irgendwie Bestechung Feld gewonnen, also sind es nicht mehr seine Helden, oder sie haben politische Meinungen, die gemäss ihm, und bin ich bei ihm, nicht kannst vertreten. Und der Einzige, der dann, ja, wo sein Held bleibt, ist einer, der durch alles durchgeht, der das Schlimmste durchlebt und aber seiner Linie treu bleibt, ja. Ich weiß aber nicht, ob nur weil das ein Held ist oder ein Vorbild ist, du eins zu eins diese Strategie aufführst. Müsste man meinen, aber ein Held ist ja eben genau jemand, der so oben ist und man hin will, kommen, so erstrebenswert, und man ja selber noch nicht dort ist. Darum kann man auch von dem ein bisschen abweichen. Ich bin nicht sicher, ob er das eins zu eins durchsetzt bei seinen Fällen.
Das ist halt die Frage, was du hier anwendest. Oder sagen wir beim Weinstein oder beim Epstein oder beim Tyson. Ich meine, er hält quasi, sagen wir jetzt mal, er hält die Verteidigung hoch, dass jeder, was er auch immer gemacht hat, das Anrecht auf eine Verteidigung hat.
Ja.
Und für das steht er ein.
Ja.
Und zwar auch gegen massiven öffentlichen Druck und Widerstand.
Ja.
Er stellt sich quasi eben als Anwalt des Teufels an. Egal was, es wird ihn auch etwas gekostet haben. Massive Anfindungen.
Ja,
das ist sicher nicht lustig gewesen.
Nein.
Und die Verteidigung ist ja maximale Parteinahme. Und zwar ob schuldig oder unschuldig.
Mhm.
Also für das steht er ein.
Ja, das widerspricht aber auch nicht meinem Vorbild oder seinen Vorbildern. Wenn er dort mit Bestechung agiert hat, dann würde es ja widersprechen, dem, was er erzählt, wie enttäuscht er ist von seinen Helden. Oder von seinem Held, der das dann gemacht hat. Aber nur, weil er das Maximum rausholen will für seine Klienten. Also, das wollen die alle. Das
ist ja
unserem Job immer noch.
Ja, nein, ich denke nur laut nach. Oder, und er sagt ja zum Beispiel, misstraut der Macht. Und ihr wisst, Richter ist auch immer ein Parteiname. Mhm. Und dann geht er aber gleich in einem Trump-Impeachment-Verfahren, wo er genau den Mechanismus spielt, den er da in diesem Brief formuliert. Mhm. Mhm. Also er durchschaut, kann man sagen, okay, er durchschaut das System, surft genau auf dieser Welle.
Ja, ist die Frage. Oder hat es ihn so enttäuscht, all seine Heroes, die dann doch Heroes sind, dass er gefunden hat, du das alles beiseite legen und mach, was ich will?
Ja, die Frage ist eben, die Funktion und Hero, das tut sich ja wirklich stossen, weil wenn du willst, ein Hero, was ist ein Hero, oder? Aber wenn du willst, quasi ein rechtsstaatlicher Hero sein, aber nein, als Anwalt bist du eben maximale Parteinahme. Also musst du ja quasi auch vielleicht deiner eigenen Überzeugung zuwiderhandeln und sonst darfst du das Mandat nicht übernehmen. Und das finde ich eben auch eine schwierige Frage. Weil du tust dich ja dann ein Stück weit mit dem, ich übernehme das Mandat nicht, auch zu einem Richter aufspielen. Also wer bin ich, um jetzt können, gut, ich kann sagen, Thematik mag ich nicht oder ich habe Kapazitäten nicht und, aber...
Ja, aber du kannst ja, nein, das finde ich jetzt nicht. Also das finde ich, du kannst sagen, da die Delikte mache ich nicht oder jetzt habe ich zu viel, das mache ich nicht. Ich finde, das ist alles legitim. Und wenn du sagst, mein Held ist XY, kannst du, also bedingt ja nicht, dass du dann etwas nicht kannst machen. Also nur weil ich jetzt zum Beispiel folgend ihm nicht bestechen.
Nein, aber er kritisiert ja. Er sagt, Macht ist korrumpiert.
Ja.
Oder nicht korrumpiert, aber spielt starke Eigeninteressen mit in den USA. Ja. Ja. Und er durchschaut das System.
Ja.
Und jetzt haben wir Trump Impeachment-Verfahren.
Ja. Wir haben gesagt, wir lassen das politische Weg Carbonin.
Nein, es geht nicht ums Politische, sondern es geht darum, eben, er, ja, aber eben, ich finde es nicht verwerflich, oder? Er übernimmt das Mandat und tut, so gut er kann, das vertreten. Und sucht nach Argumenten, die überzeugend sind.
Ja.
Oder beim Epstein, da gibt es einen Deal zwischen Ankläger und Verteidigung, gibt es einen Deal, er scheint sehr vorteilhaft zu sein. Und die Opfer werden nicht informiert. Opferrecht werden verletzt. Ist wahrscheinlich Teil des Deals gewesen. Nehme ich einmal an.
Nehme ich auch an.
Maximale Parteinahme. Mhm. Ob schuldig oder unschuldig. Mhm.
Ich finde auch, also ich, als Strafverteidiger musst du das können, musst du das machen. Und dann beißt sich natürlich seine Hero-Geschichte, wo er dann so enttäuscht ist, dass das keine Heroes sind, schon ein bisschen. Ich bin bei dir, ja.
Eben, also wir haben das so...
Nur weil es eine gute Geschichte ist oder ein guter Brief an junge Anwälte, heisst nicht, dass man sich daran halten muss, abgesehen davon.
Nein, aber das Leben spielt anders, als er das wahrscheinlich gedacht hat, als er die Briefe geschrieben hat.
Auch möglich.
Und er sagt, da bin ich wie ihm, man soll nicht einfach Personen verehren, sondern Eigenschaften auswählen.
Mhm. Obwohl auch gewisse Sachen... für mich schwierig nachvollziehbar sind, hat er dann schon wieder so Punkte, wo ich finde, ja, da würde ich ihm jetzt eins zu eins zustimmen.
Zum Beispiel? Also ich habe einen, dass der wahre Held riskiert Einfluss, anstatt ihn zu schützen. Das haben wir ja auch oft. Oder gerade bei amtlichen Mandat, je nachdem, wie es verteilt wird. Die gewissen Kantone tun ja die Staatsanwälte selber die amtlichen Verteidigungen quasi beiziehen. Oder da gibt es ganz eine kurze Liste, wo immer die gleichen 8 Personen sind. Und wenn du natürlich mal auf dieser Liste bist, dann willst du das nicht riskieren. Oder sagen wir als Gutachter. Mhm. Wenn du mal da auf dieser Liste bist, ist das wahrscheinlich sehr lukrativ, das unterstelle ich jetzt einmal so. Mhm. Und dann willst du nicht irgendwie mittels Gutachter, wo dann allenfalls hinaus irgendetwas passiert. Aber dass du dort nicht auf einmal Eigeninteresse mitspielen lässt, braucht ja einen relativ eigenen, moralisch hohen Standard. Und dass da eben so Grenzen verwischen und das System leider so ist, dass das überhaupt zu einer Frage wird, ist natürlich ein Problem. Aber da bin ich bei ihm, dass er sagt, Funktion, Job vor möglichen eigenen Nachteil.
Also was er ja auch noch sagt, und ich glaube, das bringt es so ein bisschen auf den Punkt, was wir jetzt auch gesagt haben, und zwar, dass Recht ein unvollkommener Beruf ist, in dem Erfolg selten ohne gewisse Abstriche mit den Prinzipien zu erreichen ist. Und vielleicht hat er das genau auch gemacht.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.